Ich nutze jetzt mal euren Podcast erstmal für einen kleinen Appell an alle WissensarbeiterInnen da draußen. Macht mal das Thema hybrides und Remote-Arbeiten nicht zu wichtig, weil wir befinden uns ohnehin schon in einer Bubble. Und je mehr wir darüber reden, wie geil es doch ist, auf Thailand zu arbeiten, desto mehr entkoppeln wir uns von den Menschen, die eben sich diesen Luxus nicht leisten können.
Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit unserem Podcast Die Paletten müssen vom Hof. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, dass heute mein Geschäftspartner Martin Süssmuth als Co-Host, wie man ja neudeutsch sagt, mit an Bord ist und diesen Podcast zusammen mit mir moderieren wird. Das andere Highlight dieser Ausgabe ist, dass wir heute einen Gast haben, zu dem uns ganz viele Handlungsstränge führen, nämlich Dr. Michael Trautmann, ehemaliger Marketingchef von Audi. Viele werden ihn kennen als Gründer oder Mitbegründer der Agentur Think und heute sehr, sehr bekannt für seinen Podcast On the Way to New World. Mit inzwischen fast 400 Ausgaben, wenn ich das gestern richtig gelesen habe. Der Michael Trautmann und ich haben uns persönlich kennengelernt vor einigen Jahren auf einer Reise unseres Branchenverbandes GWA, dem Gesamtverband der Kommunikationsagenturen in Silicon Valley. Da ging es natürlich sehr, sehr stark um Digitalisierung, aber auch um das Thema New Work. Also ich erinnere mich, dass eine dieser Reisen dazu geführt haben, dass wir unsere komplette Infrastruktur auf Google umgestellt haben. Und das ist auch passiert nach einem Gespräch mit dem Michael Trautmann. Martin, und es gibt ja auch einen Handlungsstrang, der euch beide zusammenführt, ne?
Ja, ich kenne Micha ja auch schon aus dem Silicon Valley, aber richtig kennengelernt haben wir uns jetzt bei seinem Programm New Work Master Skills, so einem einjährigen Exekutivprogramm. Und da bin ich dabei, dass er zusammen mit seiner Geschäftsführerin, Kollegin, der Svante Almers anbietet. Und wie der Name schon sagt, hier geht's vor allem und zuallererst eben um das Thema New Work und ist extrem spannend und für mich persönlich sehr lehrreich.
Ja, und wen wundert es dann noch, dass wir heute genau über dieses Thema sprechen, nämlich New Work, denn das betrifft nicht nur, aber extrem stark natürlich auch die Arbeit in Marketing und Vertrieb. Und dafür haben wir den Michael Trautmann als Gast gewinnen können. Er hat sich telefonisch zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns in der Sendung bist.
Hallo Michael, hallo Martin. Ich freue mich super auf diese halbe, dreiviertel Stunde mit euch. Uns verbindet in der Tat vieles und ich denke im Moment viel auch über diese Reisen nach, die wir vor 8, 9 Jahren angefangen haben, was wir da eigentlich alles schon so mitgenommen haben, wie viel weiter wir heute auch schon so sind, ne? Wenn wir sehen, was ChatGPT heute kann und wir uns dann vor 8 Jahren, wie cool wir das schon fanden, als die uns bei Google vorgemacht haben, wie dann auf einmal die Speech-to-Text-Suche ging, hallo Google, wer ist der Mann von Angela Merkel? Und dann kam irgendwie der Name und dann dachte ich schon, oh wow, hier geht echt was los. Und wenn man das vergleicht mit dem, wo wir heute sind, was wir heute diskutieren, ja, dann ist da echt eine Menge passiert. Und was uns ja auch verbindet, das habe ich von der ersten Minute jeweils der Begegnung gemerkt, diese Neugier an dem Neuen, die Neugier, neue Dinge auszuprobieren und das, obwohl wir ja auch schon alle drei ein bisschen länger dabei sind. Das verbindet uns, dass wir eben nicht sagen, ja, wir machen das jetzt einfach so weiter wie immer. Genau. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Zeit mit euch jetzt.
Toll. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Und eine Frage, die uns brennend interessiert, ist, wie kommt man denn als Agentur- und Marketingmensch dazu, einen Podcast zum Thema New Work zu machen und sich dann auch noch irgendwann schwerpunktmäßig um dieses Thema zu kümmern? Mhm.
Das sind eigentlich zwei Ereignisse, die in relativ kurzer Zeit hintereinander stattgefunden haben und die erst von mir als zwei separate Phänomene behandelt wurden. Und dann habe ich irgendwann erkannt, das ist eigentlich dasselbe. Das erste war, dass ich eigentlich vor 10 Jahren angefangen habe, einen neuen Standort für die Agentur in Hamburg zu suchen und zu entwickeln. Ich hatte auch das erste Büro entwickelt und dort aber mich sehr von Äußerlichkeiten, Optik, schöne Lage leiten lassen und dann schnell feststellen müssen, die Flächen sind zu klein, die moderne Art zu arbeiten, agiles Arbeiten geht dort schlecht. Wir sind dann, ich habe immer gesagt, Deutschlands schlankestes Hochhaus, also 130 Quadratmeter Grundfläche, aber 8 Stockwerke, ins Rückgebäude reingebohrt, in die Seitengebäude, aber wie so ein schlecht organisierter Ameisenhaufen. Also das eine war dann, wie kann ich diesen Fehler wieder heilen durch das Entwickeln eines neuen Büros. Dort habe ich ganz vieles anders gemacht, ein interdisziplinäres Team, sehr divers, viele Frauen im Team, auch vor allen Dingen Kreative, unseren Chief IT Officer dabei, also wirklich ein Projekt, was eine Chance hatte, gut zu werden. Es wurde auch gut. Und dann passierte eigentlich, als wir dann drin waren im Gebäude und einige Zeit vergangen war, etwas, das mich meine Partner mal so in einer ruhigen Minute zur Seite zogen und sagten, ah, Michael, wir können uns eigentlich vorstellen, die Agentur ohne dich weiterzuführen. Weil irgendwie sind wir immer anderer Meinung als du und es wahnsinnig anstrengend. Und da mir das nicht zum ersten Mal passiert war, sondern mein Ursprungsgründungspartner André Kemper auch irgendwann keine Lust mehr auf mich hatte, habe ich dann gedacht, okay, beim ersten Mal hast du noch gedacht, der andere ist der Idiot. Denke ich heute übrigens nicht mehr, dass er der Idiot ist und ich der Tolle, sondern wir waren beide Idioten. das denke ich heute übrigens auch über meine Gründungspartner, nämlich, dass wir das eben gemeinsam nicht hinbekommen haben, also von Think, die Gründungspartner. Und habe dann gesagt, okay, wenn es jetzt zweimal passiert, dann muss es was mit dir zu tun haben. Und dann habe ich quasi, sind aus diesen beiden Ereignissen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, zwei Dinge passiert. Aus diesem Interesse, wie baue ich eigentlich ein cooles Büro, ist das Interesse an Arbeit, wie ändert sich Arbeit in der Zukunft entstanden, ne? Auch durch die Silicon Valley-Reisen nochmal verstärkt. Und da kam dann die Idee auf, eigentlich müsste man mal ein Buch drüber schreiben, was hier gerade passiert. Und da kam dann die Erkenntnis, vielleicht ist für einen Unternehmer ein Podcast ein etwas besserer erster Schritt als ein Buch. Das war die Geschichte. Die Geschichte, meine Agenturpartner wollten mich da in eine etwas andere Rolle weiterentwickeln, also eher Chairman und dann später Senior Advisor als noch weiter Vorstand. Und das hat zu einer ganzen Zahl von Selbstreflexionsmaßnahmen, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, Coaching, sogar Therapie, also verschiedene Dinge, die mir geholfen haben, mich besser zu verstehen. Und nach relativ kurzer Zeit, ich würde mal sagen, so nach 20, vielleicht sogar 10, 15 Folgen Podcast, habe ich gesagt, das, was du da mit dem Podcast machst und deine Selbstreflexion ist eigentlich genau dasselbe. Weil in jeder Podcast-Folge kannst du das, was du lernst, wieder abgleichen mit Dingen, die du als Unternehmer falsch gemacht hast. Und dann war klar, okay, ich befinde mich auf einer Reise und diese Reise heißt On the Way to New Work, wie eben der Podcast und das später dann erschienene Buch lauten. Ne? Also das war so die verbindende Geschichte. Und dann passiert in Deutschland ja schnell folgendes Phänomen. Du äußerst dich regelmäßig per Podcast und dann auch per LinkedIn über ein Thema und dann denken die Leute sofort, du bist Experte. Und ich glaube, nach 20 Folgen kriegte ich das erste Mal eine Einladung als der führende Experte für New Work in Deutschland irgendwo einen Vortrag zu halten. Da habe ich gesagt, ich beschäftige mich jetzt sehr damit und ich glaube auch, dass ich schon was weiß, aber ich bin kein Experte. Ich bin ein sehr interessierter Unternehmer und das hat aber zugenommen und hat dann eben auch mit meiner Rolle, die sich in der Agentur geändert hat. Ich bin bis heute als Senior Advisor verbunden und der Schmerz, dort so leicht aus dem Nest geschubst worden zu sein, ist verheilt. Ist immer noch eine Narbe, aber ist verheilt und mich verbindet heute eine herzliche Beziehung zu meinen Partnerinnen und Partnern, die ich in der Agentur hatte und immer noch gefühlt habe. Wir haben ja die Agentur an WPP verkauft, sind immer noch in einem langen Earnout und ich bin da immer noch als Senior Advisor okay. Mittlerweile nur noch so einen halben Tag pro Woche und zunehmend jetzt auch mit meinem Thema neue Arbeit. Okay. So hat sich für mich jetzt ein schlüssiges Bild ergeben, was aber durch Zufall entstanden ist.
Jetzt bist du ja, Michael, schon einige Zeit in dem Thema drin und New Work ist auch mittlerweile in aller Munde, hat sich sozusagen durch alle Ebenen auch zieht es sich durch. Was inspiriert dich so sehr an dem Thema und Anschluss, was heißt New Work für dich?
Mich fasziniert an dem Thema, wie facettenreich es ist. Also am Anfang habe ich sehr stark in den Tools gedacht, wie auch mein Podcast-Co-Host Christoph, der ja so aus der Tool-Ecke kommt. Es gibt ganz, ganz viele neue Software, die müssen wir nur geschickt einsetzen und dann klappt es auch mit der Arbeit. Ja, Software ist wichtig. Das Büro ist wichtig, ist auch ein Tool. Aber es sind eben so viel mehr Dinge. Es hat was mit stärkenorientiertem Arbeiten zu tun. Es hat etwas mit Blindspots zu tun. Es hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Es hat auf drei Ebenen im Prinzip Möglichkeiten, die Arbeit zu verbessern. Auf der Ebene des Individuums, auf der Ebene der Zusammenarbeit im Team, in der Organisation, im Unternehmen und auch auf gesellschaftlicher Ebene, wenn wir uns Sachen angucken wie Bildung, wie Technologie, wie Nachhaltigkeit. Also es ist ein ein Thema, was viele, viele Möglichkeiten bietet, die Art und Weise, wie wir arbeiten und woran wir arbeiten, zu verbessern. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich da hängen geblieben bin.
Jetzt beobachte ich, dass es ganz unterschiedliche Interpretationen von New Work gibt. Ne? Ich denke mal, wenn man verschiedene Menschen fragen würde, gäbe es auch dazu unterschiedliche Antworten. Was heißt New Work denn für dich?
Ich mache mal kurz das Dreieck auf, innerhalb dessen wir uns versucht haben zu verorten. Der eine Punkt ist diese Tool-Ecke. Wir können auf einmal in der Cloud arbeiten. Wir haben Büros, wo wir Post-its an die Wand stecken dürfen. Also eher auch an der oberflächlichen Ecke. Dann das Learning in der Corona-Phase. Hey, wir können auch von zu Hause aus arbeiten. Wir können distributed oder hybrid arbeiten. Auch ein bisschen oberflächlich. Und dann die dritte Ecke, der Ursprung des Begriffs als eine Art Utopie von Fritjof Bergmann, einem deutschen Philosophen, der in Österreich aufgewachsen ist, mit 19 in die USA gegangen ist und dort die New Work Bewegung in den 80er Jahren formuliert hat, gegründet hat und gesagt hat, in einigen Jahren werden wir nur noch ein Drittel unserer Zeit für ein Gehalt und einen Lohn arbeiten. Ein Drittel unserer Zeit werden wir Dinge selber herstellen. Hat in dem Zusammenhang die Bedeutung des 3D-Druckers vorhergesehen und ihn Personal Fabricator genannt. Und das dritte Drittel würden wir uns dann mit den Themen beschäftigen, die wir wirklich, wirklich wollen. Und er hat immer diese doppelte Formulierung benutzt, also Purpose-Driven Work, also Utopie, Fancy Office, Fancy Tools und Remote. Innerhalb dieses Spannungsfelds sind die unterschiedlichen Definitionen. Und für mich ist New Work der Versuch, mithilfe von Technologien und psychologischen Erkenntnissen die eigene Arbeit stärkenorientiert und purpose-orientiert einzubringen. Das führt zu einer besseren Komposition von Teams. New Work ist also auch das Verbessern der Zusammenarbeit, der Collaboration. Und wenn wir bessere Individuen und bessere Teams haben, dann haben wir auch eine gute Voraussetzung, dass wir an den richtigen Themen arbeiten. Und auch das möchte New Work. Nicht nur, wir arbeiten besser zusammen, sondern wir arbeiten auch an den richtigen Themen. Und dazu gehört eben auch das Bewältigen der großen Herausforderungen. Ob es jetzt sowas ist wie die Klimakatastrophe, Ressourcenausbeutung, Migration, all diese Themen. Und von daher ist New Work im Prinzip wie Old Work eben alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist eben auch New Work. Genau.
Okay. Jetzt bist du ja sozusagen, hast du ein hohes Wissen über das Thema New Work, auch mittlerweile sehr viel Erfahrungen. Was würdest du sagen, sind für dich die größten Chancen auf der einen Seite für New Work, auf der anderen Seite aber auch die großen Herausforderungen?
Also die größte Chance, ich versuche es mal auf den drei Ebenen jeweils vielleicht ein, zwei Beispiele zu geben. Auf der Ebene des Individuums glaube ich wirklich, dass die größte Chance ist, Menschen im Wesentlichen stärkenorientiert beruflich zu entwickeln. Das heißt, wirklich sich Mühe zu geben, festzustellen, was kann eine Person besonders gut. Da gibt es erprobte Verfahren, wie den Clifton Strength Finder oder die 24 Character Strengths, wo man für wenig Geld, also 60, 70 Euro pro Person, eine Stunde Zeitaufwand herausfinden kann, was können Menschen außer ihren Fachkenntnissen, ne, was haben die für Charakterstärken. Das zu nutzen bei der Art und Weise, wie ich diese Menschen einsetze oder wenn ich frei arbeite, wie ich mich selber einsetze, ist eine der ganz, ganz großen Chancen. Die kann einem ganz gefährlichen Trend, den wir aktuell sehen, nämlich dass die Motivation von Menschen abnimmt und die psychischen Störungen am Arbeitsplatz zunehmen, kann das ein ganz toller Gegentrend sein. Der zweite Stellhebel ist auf der Ebene des Individuums ganz klar für mich das Thema Purpose. Also was ist denn inhaltlich das, was ich einbringen möchte? Was sind die Themen, an denen ich mitarbeiten möchte? Woran glaube ich, dass vielleicht meine Rolle in diesem Leben sein kann? Auch ein sehr mächtiges Tool oder Tool-Baukasten. Und wenn man dann noch die Menschen in eine Lage versetzt, die vielen Dinge, die sie zu tun haben und die vielen Möglichkeiten, die sie haben, dass die Dinge auch passieren, Oberthema Selbstmanagement, besser in den Griff zu kriegen, dann haben wir, glaube ich, drei ganz wichtige Stellhebel innerhalb dieses Instrumentenkastens Stärkung des Individuums. auf der Ebene der Gruppe, des Teams, des Unternehmens ist für mich die zentrale Einflugschneise das Thema psychologische Sicherheit. Da haben wir also viel Studien gelesen, auch mit verschiedenen WissenschaftlerInnen gesprochen, unter anderem mit Amy Edmondson von der Harvard Business School, führende Teamforscherin, die also in Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Studien nachgewiesen hat, dass psychologische Sicherheit der Haupterklärungsfaktor dafür ist, ob Teams gut performen oder nicht. Und dann ist da natürlich innerhalb dieses Themas, wie kann ich die Zusammenarbeit verbessern, sind die Themen Führung und Kommunikation sicherlich die beiden größten Stellhebel. Alles jetzt auf einer sehr oberflächlichen Ebene, ne? Aber wir haben die Zeit, jetzt nicht da in die Tiefe zu gehen, aber ich glaube, das sind die drei Dinge da. Und wenn wir auf die Ebene der Gesellschaft gehen, dann ist für mich die ganz, ganz große Herausforderung Nachhaltigkeit. Die müssen wir in den Griff kriegen. Es ist die Herausforderung Bildung. Wir müssen unser Bildungssystem komplett hinterfragen. Wenn ich mir angucke, wie heute junge Menschen mit dem Computer arbeiten, wie die auch ihre Lehrer und ihre Professoren verarschen, weil sie ChatGPT so einsetzen, dass es keiner merkt, dann müssen wir uns darauf einstellen und wir müssen andere Dinge den Menschen vermitteln, als die wir in den letzten 200 Jahren vermittelt haben. Und dann ist die ganz, ganz große Chance, die wir haben, Diversität viel, viel besser und gewinnbringender zu nutzen. Und da wird es dann aber auch schon kompliziert. Ja, auch diverse Teams sind sehr, sehr erfolgsversprechend, aber nur, wenn sie psychologisch sicher sind. Mhm. Wenn du diverse Teams hast, die psychologisch unsicher sind, dann ist das Schlimmste, was du haben kannst, weil dann alle zumachen und nichts funktioniert. Also von daher viele Interdependenzen und sicherlich sind diese neun Beispiele, die ich jetzt auf die drei Hauptthemen gebracht habe, nicht alles, aber es sind mal ein guter Einstieg, sich in das Thema reinzudenken. Okay.
Ja, wir alle. Für uns gibt es ja da noch eine vierte Ebene, nämlich Vertrieb und Marketing, mit der wir uns sehr intensiv hier im Podcast und auch in der Agentur beschäftigen. Und ich tue mir schwer, das einzuschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade diese Bereiche Marketing und Vertrieb durch die Digitalisierung jetzt auch durch AI besonders betroffen sind. Also das sind ja ganze Berufsbilder, die sich ändern werden. Geschäftsmodelle werden sich ändern müssen. Wie ordnest du das denn ein? Gibt es da noch mehr Anforderungen an Vertrieb, an Marketing oder spezifische Anforderungen, wenn man das Thema New Work hernimmt?
Also ich bin der festen Überzeugung, auch aufgrund meiner Historie, dass ich eben ja doch viele Jahre in dieser Branche verbracht habe, dass wir eine große Chance haben. Ich fange mal an, mit uns Agenturmenschen uns auf diese neue Zeit einzustellen, weil wir das schon ganz, ganz oft machen mussten. Ne? Also wir sind ja nicht das erste Mal vor einer Phase, wo wir glauben, jetzt werden wir komplett disrupted. Das haben wir auch, als das Internet kam, gedacht. Und wir sind nicht komplett disrupted worden. Wir haben diese neuen Technologien aufgenommen in unsere Produktportfolios. Und wenn man sich heute anguckt, wie viele Spezialagenturen sich in den letzten 20, 30 Jahren schon gebildet haben, die heute gar keine Existenzberechtigung mehr haben, weil sie es nie in einen Gesamtkontext einbinden konnten, glaube ich, sind wir als Agenturen, oder zumindest die Agenturen, die das immer geschafft haben, sich die neuen Techniken und Technologien zu erschließen, haben wir eine Chance. So, das ist auf jeden Fall da. Wir haben aber auch riesige Herausforderungen. Wir werden mit Sicherheit einen Teil, also wir sind ja schon lange in einer Phase, wo wir einen extremen Kostendruck haben, wo immer, also viele Kunden einfach gerne uns wie eine verlängerte Werkbank bezahlen und nicht sehen, dass wir Dinge erschaffen, die man nicht in Stunden messen kann, ob das Claims, Positionierungen, Kampagnenideen sind, Plattformen, Agenturen erschaffen gemeinsam mit ihren Kunden häufig Dinge, die viel, viel mehr wert sind. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr unsere Herausforderung sein, weil Einkäufer sagen werden, ihr könnt doch jetzt künstliche Intelligenz nutzen, macht es doch einfach billiger. Wie ist eure Sache? Das ist eine Sache, die ihr selber rausfinden dürft. Also das heißt, Chancen da, weil wir sind erprobte Self-Disruptor. Herausforderungen riesige, weil nicht nur Dinge wie ChatGPT, sondern auch alles, was jetzt ja Speech-to-Video, Speech-to-Bilder, das ist ja alles schon da. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass bei uns aus der Agentur, wir haben ja eine Design-Tochteragentur, die LAFT, die Mieke Hase, die Mitgründerin und Kreativchefin, wie früh die angefangen hat, sich dem Thema AI zu stellen. Ihr müsst mal auf Instagram, da hat sie noch so ein alter Ego, auf dem sie da künstliche Welten entstehen lässt, auf einem Niveau, wo ich sage, ja, mag ja sein, dass jetzt jeder schon irgendwelche Bilder machen kann, aber auch da haben wir wieder die Chance, wenn wir diese Technologien annehmen, dass wir da ahead of the curve bleiben können. Also ich sehe nicht schwarz, aber ich sehe Ja, das ist wie im Sport, wo irgendwann ein neuer Sportler um die Ecke kommt, ein neues Tennistalent und ein Federer Nadal und ein Djokovic auf einmal gucken müssen, da kommt jetzt dieser Spanier, müssen wir gucken, oh wow, da kommen auf einmal diese neuen Technologien. Und das ist eine Herausforderung und ich glaube aber aufgrund der Tatsache, dass wir immer uns diesen neuen Themen gestellt haben, werden wir da eine Chance haben. Auf Kundenseite wird auch viel sich tun und ich habe jetzt nur diesen technischen Aspekt genannt, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wird sich weiter ändern. Ich glaube, wir werden noch viel agiler sein müssen, was die Erarbeitung von Kampagnen angeht. Ich glaube, dass dieses hier ist der Kunde, da ist die Agentur, dass das jetzt endgültig der Vergangenheit angehört und wir wirklich in viel gemischteren Konstellationen arbeiten müssen. Auch wenn man die Software, die es dafür schon gibt, ob das Miro, Mural oder was weiß ich ist, ne? Also die ganzen Boards, die es gibt, um Arbeit nicht nur zu dezentralisieren, sondern auch zu entsynchronisieren, was die zeitliche Komponente angeht. Also wir haben mit Sicherheit große Chancen, hier auch durch neue Formate, neue Workshop-Formate unsere Kunden, ich will nicht sagen, vor uns herzutreiben, aber ihnen Anreize zu geben, sich auch mit uns zu verändern.
Ja, das spüren wir auch. Und was wir vor allem spüren, ist eine wahnsinnige Offenheit, auch diesen Weg miteinander zu gehen. Ja. Also ich glaube, alle sehen, auch die Kunden sehen dort bei allen Herausforderungen, vor allem bei IT-Themen, gibt es ja bei Konzernen oder Kunden oftmals große Herausforderungen, sehen vor allem die Chancen und interessanterweise auch die Chancen der Zusammenarbeit. Das spüren wir auch, wenn wir mit Kunden darüber sprechen. Ja. Genau. Lass uns mal zur nächsten Frage gehen, weil New Work ist ja sicherlich auch ganz wichtig für junge Zielgruppen.
Ja, genau. Das ist ja Gen Z in aller Munde. Und wie ist da deine Einschätzung? Also welche Erwartungen haben denn diese Bewerber, Bewerberinnen in Bezug auf New Work an ihre zukünftigen möglichen Arbeitgeber? Mhm. Gibt es da schon Einschätzungen? Gibt es da auch schon Erfahrungen?
Ja, ist eine wirklich gute Frage. Und ich würde gerne einsteigen in eine Beobachtung, die ich gemacht habe, beziehungsweise auch mitgeteilt bekommen habe von jemandem, der sich dort sehr, sehr auskennt, der Tristan Hawks, der Trendforscher in der zweiten Generation ist, der hat gesagt, Studienlage da eindeutig ist, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit den Unterschieden zwischen den Generationen und gucken uns zu wenig an, wie groß eigentlich die Unterschiede innerhalb der Generation sind. Ne? Und das ist auch heute so. Du wirst in der Gen Z Leute finden, die von nichts mehr träumen als von ihrem Porsche 911, die sich noch mit unter 30 kaufen wollen. Und auf der anderen solche, die nicht wissen, wie sie die nächste Mahlzeit finanzieren. Also die Bandbreite innerhalb der Generation ist größer als der Themen und der Einstellung, als das zwischen den Generationen im Durchschnitt ist. Trotzdem gibt es so Leitthemen. Generation Babyboomer. Martin, da gehören wir beide zu. Michael, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang?
Ja, 73, also.
73, also ja. Deutlich jünger, genau. Hatte ich so gedacht, du bist Generation X. Boomer war das Aufstiegsversprechen unserer Eltern. Na, euch soll es mal besser gehen als uns, aber ihr müsst dafür hart arbeiten. Generation X war schon, ja, hart arbeiten, alles cool, aber wir wollen auch genießen, Konsum. Generation Y ist dann die Generation, die zum ersten Mal nach Purpose fragt, also in einem größeren Umfang, als wir das getan haben. Und dann die Generation Z, die jetzt quasi Weltrettung so als das Thema hat. Ne? Das ist eine grobe Vereinfachung, aber das sind so die, vielleicht kann man sagen, die sind das Leitthemen. Und was die Generation Alpha, also die unter 15-Jährigen, was die jetzt uns dann servieren werden, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es gibt einen Trend dazu, dass die Menschen immer früher sich die Frage nach dem Sinn stellen. Denn auch Weltrettung ist ja eine spezifizierte Auslegung von Sinn. Ich möchte helfen, dass die Welt bestehen bleibt. Das heißt, wir müssen uns viel, viel mehr damit beschäftigen als Arbeitgebende. Was für eine Rolle hat denn unser Unternehmen? Was ist der Sinn, den wir erfüllen? Und was kannst du mit deinem Purpose vielleicht beitragen? Also das ist etwas, was diese Generation, glaube ich, mehr mitbringt als die Generation vor ihr. Es ist der Anspruch Arbeit und andere Aspekte des Lebens. Ich sage bewusst nicht Work-Life-Balance, weil ich das eine schlechte Abgrenzung finde. Für mich ist Arbeit Teil des Lebens. Ich darf Arbeit sehr gerne gegen die anderen Teile des Lebens abgrenzen durch Ausschalten von Geräten, durch Nicht-Erreichbarkeit. Das ist für viele Menschen auch absolut wichtig, das zu tun. Aber diese Flexibilisierung von Arbeit im Kontext mit den anderen Themen, die mich als Mensch beschäftigen. Da sind deutlich höhere Ansprüche, ob das Ort ist, ob das Zeiten sind, ob das Art und Weisen sind, wie Arbeit entsteht. Ergebnisorientierung statt Zeitorientierung, das sind Ansprüche, die kommen. Es wird sehr viel früher die Frage gestellt, auch nach Entwicklung, nach wie kann ich mich weiterentwickeln und nicht dieses halt mal erst die Fresse, 3 Jahre arbeiten, dann können wir mal drüber reden, ob du dich hier entwickelst. Also das ist, glaube ich, sind so die 3 Themen und das überschrieben heißt, dass für mich, die sind anspruchsvoller und da sie weniger sind, als wir es waren, können sie sich das auch leisten und wir müssen diesen Ansprüchen irgendwie begegnen mit Antworten. Das ist so der Versuch, das kurzmöglich zu beantworten. Gelingt mir heute nicht so richtig gut.
Jetzt bin ich als Teilnehmer eures Executive-Programms, sehe ich auch die ganzen Teilnehmer und auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und da geht es ja in erster Linie an die Zielgruppe Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen in Unternehmen. So kann man es vielleicht mal umschreiben. Wie steht es denn so mit den Menschen aus dem produzierenden Gewerbe oder aus Pflegeberufen im Einzelhandel? Wie siehst du da das Thema New Work?
Da sehe ich eine gigantische Chance und ich nutze jetzt mal euren Podcast erstmal für einen kleinen Appell an alle WissensarbeiterInnen da draußen. Macht mal das Thema hybrides und Remote-Arbeiten nicht zu wichtig, weil wir befinden uns ohnehin schon in einer Bubble. Und je mehr wir darüber reden, wie geil es doch ist, auf Thailand zu arbeiten, desto mehr entkoppeln wir uns von den Menschen, die eben sich diesen Luxus nicht leisten können. Punkt 1. Punkt 2. Diese zu egoistische Auslegung der Möglichkeiten, die wir jetzt haben, führt dazu, dass auch Zusammenarbeit einfach nicht mehr so gut wird. Da gibt es auch genug Studien. Die Produktivitätssprünge, die wir am Anfang der Corona-Krise gemacht haben, war ein Abbuchen von dem Cultural Capital, was wir hatten. Also weil wir alle gut eingespielt waren und uns kannten, konnten wir das ein paar Monate gut machen. Alle neueren Studien sagen eigentlich, überall da, wo Innovation, Kreation entsteht, ist das Sich-Treffen ganz, ganz wichtig. Also das mal so als kleine Vorbotschaft. Nehmt es nicht so wichtig, es ist nicht so wichtig und es hat auch Gefahren. Es geht nämlich darum, dieses Thema New Work über alle Bereiche und alle Berufsgruppen auszudehnen. Und was für mich Podcast-Gastgeber finden das ja nicht immer so toll, wenn man das Datum nennt, an dem so eine Folge entsteht. Ich sage trotzdem, heute ist der 1.8. Und ich habe heute vor genau 30 Jahren meinen Eintritt ins Wirtschaftsleben gemacht bei einer Unternehmensberatung. Und mein erstes großes Projekt war für Porsche. Und ich bin mit Porsche zusammen 2 Wochen in Japan gewesen auf so einer Kaizen-Reise. Und wir haben damals eine richtige Ausbildung bekommen und haben dann geholfen, in japanischen Firmen Fließbänder umzubauen. Die eigentlichen Ideen dafür, wie man die umbaut, damit besser gearbeitet werden konnte, kamen von den Menschen. Klammer auf, Kaizen, Lean Management und so weiter. Und dort ist es gelungen, in 2-3 Tagen ein Fließband, an dem 20 Leute gearbeitet haben, so umzubauen, dass 30% Effektivität, Effizienz rausgeholt wurde und die Mitarbeiter unfassbar stolz darauf waren, was sie geschafft hatten. In Japan dann sofort den Anschlussjob bekommen haben. Das war damals Teil der Kultur. Und was ich damit sagen will, ist, zeitgleich zu dieser New Work Utopie von Fridtjof Bergmann, die in den USA entstanden ist, ist mit der Kaizen und Lean Management Bewegung etwas entstanden, was eigentlich denselben Geist atmet. Und das Spannende ist, ich habe vorhin einen potenziellen Teilnehmer für unser 5. Programm, was im November anfängt, am Telefon gehabt. Und der hat mir gesagt, dass er eben genau in dieser Lean-Management-Bewegung auch ganz viele Parallelen zum New Work sieht. Und er hat gesagt, es geht bei Lean-Management und Kaizen, Klammer auf, da geht es im Wesentlichen um Produktion, um die Befähigung von Menschen. Und das fand ich ein wunderschönes Bild. Es ist so lustig, dass das alles an einem Tag jetzt passiert. Und ich glaube, da dürfen wir wieder hingucken und hinschauen und sagen, wie können wir auch die Arbeit der Menschen dort verbessern? Wie können wir die Kreativität, die Ideen der Menschen besser nutzen? Und das lässt sich auch auf Pflege übertragen. Martin, du kennst dieses Beispiel, weil ich es andauernd wiederhole. Die holländische Krankenpflegeorganisation Würzorg, über 10.000 Mitarbeitende in Teams von 10 Menschen aufgeteilt, die sich Regionen, wo sie quasi ambulante Krankenpflege und Altenpflege machen, das ist in Holland eher ambulant organisiert, komplett eigenständig arbeiten, von Consultants unterstützt werden, die quasi so Benchmarks aufzeigen, Best Practice, aber eigentlich das selber machen. Effektiver, und effizienter. Das heißt, Patienten sind glücklicher und gesünder. Die Menschen sind glücklicher in ihren Pflegeberufen. Sie brauchen weniger Geld dafür, weil sich einfach rumgesprochen hat, dass die Menschen, die das machen, es besser entscheiden können, wie sie es machen. Ob sie die Dienstpläne zusammen aufstellen, ob das einer macht, ob sie spezialisieren oder Generalisten bleiben, wie sie ihre Arbeitspläne, Urlaubspläne machen, welche Medikamente bestellt. So, und das sind für mich zwei starke Beispiele. Einmal die Kaizen-Bewegung und dann das, was dort im Bereich Krankenpflege passiert, wo wir heute auch schon sehr, sehr gute Beispiele in Deutschland sehen. Also ich bin gerade an einem Diakoniebetrieb im Süden der Republik ganz dicht dran, war da auf eine Tagung eingeladen. Die Teilnehmerin, Martin, du kennst sie, ist in unserem dritten Executive-Programm, die jetzt 2 Jahre New Work ausgerufen haben und wirklich gucken in ihren Krankenhäusern, in ihren Pflegeheimen, Kindergärten, Kitas, Behindertenwerkstätten das Thema einzusetzen. Und es geht immer darum, wie mein potenzieller Kandidat heute gesagt hat, es geht immer um die Befähigung von Menschen.
Cool. Ja, ich bin froh, dass du das sagst, ehrlich gesagt, weil wenn man die New Work-Diskussion so an der Oberfläche mitverfolgt oder auch liest auf LinkedIn zum Beispiel zum Thema New Work, hat man manchmal eben das Gefühl, New Work ist gleich Homeoffice, sage ich mal ganz arg vereinfacht. Ja, ja. Und dann ist es ehrlich gesagt auf einmal eine sehr exklusive Diskussion und das stört mich wahnsinnig daran, denn für mich ist es, und das ist meine Frage an dich, ob du das teilst. Für mich ist ja New Work dann vielmehr eigentlich eine Haltung als diese oder jene Maßnahme. Siehst du das auch so? Mhm.
Finde ich gut. Also ich finde es sehr gut, es als Haltung zu sehen. Ja, es ist auch ein Toolbox, aber ich finde das Bild einer Haltung viel schöner, ja.
Was mich aber auch beschäftigt bei der ganzen Diskussion ist, auch wenn ich hier mit Kolleginnen und Kollegen in der Agentur spreche, ist so diese große Sorge, dass New Work auch einen Aspekt hat, nämlich der, dass alles immer schneller wird. Also durch die Tools, man hat Videokonferenzen. Als ich angefangen habe, Werbung zu machen, 1997, war der Tagesablauf noch der, dass man tagsüber alles fertig gemacht hat. So gegen 18, 19 Uhr hat man die Sachen ausgedruckt, eingetütet und dann dem General Overnight mitgegeben. Und dann hat man irgendwie 2, 3 Tage später vielleicht einen Fax bekommen mit den ersten Korrekturen. Heute schickst du das PDF raus und eine Minute später hast du die erste Korrektur oder Antwort. Und wie ordnest du das ein? Also wie geht man mit dieser zweifelsohne gestiegenen Geschwindigkeit um?
Ja, also diese Beschleunigung, die habe ich natürlich auch mitbekommen in den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen entschleunigen, um dieses Tempo überhaupt gehen zu können. Ne? Es ist kein Wunder, dass jetzt vor ein paar Jahren ein Buch erschienen ist, das Deep Work heißt, wo ein Autor versucht, den Menschen zu erklären, dass wir eigentlich alle verlernt haben, in der Tiefe uns mit Themen auseinanderzusetzen, weil wir alle paar Minuten abgelenkt werden, es dann wieder Minuten dauert, um in einen Vorgang reinzukommen, wir eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die jetzt bald dem Goldfisch gleicht. Also wir müssen entschleunigen, das heißt, wir müssen uns um sowas wie Pausen Gedanken machen, wir müssen uns um sowas wie Achtsamkeit Gedanken machen. Und ich finde es eben total gut, dass es Unternehmen gibt, die Yoga anbieten, die Meditation anbieten, aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass der normale Tag entschleunigt wird, ne? Dass wir so Meetings nicht Kante auf Kante nähen, wirklich vielleicht sowas wie Deep Work Phasen, wo es oder Meeting Fire Phasen ansetzen, dass wir in unseren Büros Zonen schaffen, wo Menschen völlig ablenkungsfrei arbeiten können, ne? Eher so eine Bibliotheksatmosphäre, ne? Ich erinnere mich immer noch sehr gern daran, ich bin bewusst im Studium in Bibliotheken gegangen, auch wenn ich die Bücher nicht benutzt habe, aber um dort zu lernen. Und das müssen wir kreieren, indem wir die Arbeitsumgebung auch so schaffen. Also Überschrift entschleunigen, um dieses hohe Tempo dann gehen zu können. Spannung, Anspannung abwechseln. Wir werden diese Sprints gehen müssen. Es hilft, die Prozesse eben zu verändern, zu verschlanken, aber eben immer wieder auch diese Möglichkeiten zu geben, Pause zu machen.
Auch da zeigt sich ja wieder, wie facettenreich das Thema ist. Es sind eben nicht nur Tools oder nicht nur Homeoffice, sondern es ist ein ganzes Haltungsthema.
Ja, Micha, du hast ja auch sehr viele Einblicke in viele Unternehmungen. Wie ordnest du das ein? Wie sehr ist New Work heute schon ein wettbewerbs- und erfolgsentscheidender Faktor geworden?
Ich kann das jetzt nicht mit Studien und Zahlen belegen, aber mein Eindruck ist, dass wenn ich mir so die Employer-Brand-Kampagnen von großen Unternehmen anschaue, und dann das vergleiche, was dann bei Rankings und Beliebtheit von Arbeitgebern rauskommt, dass da schon einen Zusammenhang gibt. Wir haben mit Think viele Jahre die Employer Brand Kampagne der Deutschen Bahn gemacht. Das war so eins der letzten operativen Projekte, wo ich noch beteiligt war. Ich habe einen sehr engen Draht zur Deutschen Telekom, wo es ein Tribe Lead New Ways of Working gibt. Für mich ist das Unternehmen Vitra ein ganz tolles Vorbild, die sich auch einen Trend Scout Future Ways of Working leisten. Also ich sehe schon einen Zusammenhang, dass Unternehmen, die sich dem Thema stellen und dort viel machen, auch einen Vorteil haben. Und das Schöne ist immer, wenn ich gefragt werde, ja, so ein großer Konzern, ich kann das doch gar nicht, wie geht denn das? Da gibt es eben, es gibt, ich weiß gar nicht, wie die aktuell firmieren. Damals war es noch Daimler, jetzt heißen die, glaube ich, wieder Mercedes-Benz AG. Die haben zum Beispiel eine Initiative mal gehabt, das haben die, glaube ich, Space Cowboys genannt. Mhm. Es gab ja diesen Film, wo so alte Astronauten wieder rekrutiert wurden, nochmal irgendwie auf so eine Modul geschickt worden, weil nur die noch diese Computersprache konnten oder das Ding reparieren konnten. Und so haben die gesagt, wir holen solche Space Cowboys, also Leute, alte, erfahrene Leute, die schon im Ruhestand sind, um auch diesen Fachkräftemangel was entgegenzusetzen. Ist für mich auch ein Teil von New Work, so ein Programm. Mhm. Space Cowboys, so. Oder eine Beiersdorf, die vor vielen Jahren ein New Work Festival implementiert haben, um eigene Beispiele sichtbar zu machen, sich von außen Inspiration zu holen. Das hat die A1 in Österreich auch gemacht. Oder die viele im süddeutschen Raum, auch Bosch zum Beispiel, Unternehmen, die Working Out Loud Initiativen gegründet haben, auch einen Ansatzpunkt zu einem neuen Arbeiten zu kommen. Also ich sehe viele, viele gute Einzelbeispiele. Ich sehe auch integrierte Ansätze. Und ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt, man sagen kann, Unternehmen, die sich diesem Thema stellen, bessere Chancen bei den Absolventinnen und Absolventen und überhaupt den Wechselwilligen haben. Ja, es gibt auch gescheiterte Projekte, insbesondere wenn man so sehr radikale Ansätze, also sowas wie Holacracy, also ein sehr geschlossener Ansatz, der davon ausgeht, wir brauchen keine Führungsebenen mehr. Jeder Mensch ist Führungsperson in der Art und Weise, das System führt, Rollen verantwortet. Gibt es auch gute Ansätze, aber da gibt es gescheiterte Einführungen, weil das extrem anspruchsvoll ist. Und ich glaube, immer dann, wenn Unternehmen so ein riesen Change-Programm machen und das wieder überfrachten, dann besteht die Gefahr, dass es scheitert. Und ich glaube eher, dass es wichtig ist, da komme ich wieder zu deinem Bild, Michael, New Work als eine neue Haltung, als eine Haltung zu bringen und dann zu gucken, wir probieren Dinge aus, wir schauen, wo können wir Dinge besser machen. Und zu dieser Haltung gehört eben auch ein anderes Führungsverständnis, ne? Dass wir eben sagen, wir sind eher dienende Führungskräfte als hierarchische Führungskräfte. Wir hören als Führungskräfte mehr zu, als dass wir selber reden. Wir verstehen, dass es nicht um uns geht, sondern um die gesamte Sache. Und von daher Haltung, Unternehmen, die auch Haltung an der Haltung arbeiten, die auch wirklich Geld investieren, um ihre Führungskräfte da weiterzubringen, da glaube ich, habe ich gute Hoffnung, dass sich Dinge bewegen.
Jetzt seid ihr ja mit eurem Programm auch auf einem sehr guten Weg, möglichst viele Menschen in die Richtung auszubilden. Im November startet das 5. New Work Master Skills.
Richtig, ja.
Kannst du uns kurz nochmal sagen, was ist das und für wen ist das?
Ja, also mache ich sehr gerne. Wir haben das ja als Executive-Programm eingeführt. Vor 2 Jahren haben wir es, glaube ich, angefangen zu bewerben. Haben jetzt den 5. Durchgang, sind so um die 20 Personen, die dort mitmachen und für einen Zeitraum von einem Jahr zusammenarbeiten. 4x3 Tage in Präsenz in Hamburg bei uns und dazwischen mit Zoom-Calls und verschiedenen anderen Dingen, One-on-One-Calls, Coaching, Peer-to-Peer-Coaching untereinander sich coachen und wo wir im Prinzip diese Reise von der Stärkung des Ichs über die Stärkung des Wirs zur Stärkung der Gesellschaft gehen, wirklich bei Selbstreflexion anfangen. Auch sowas wie, wenn ich andere Menschen führen will, muss ich mich erstmal selbst führen. Und die Zusammensetzung ist super spannend, weil wir deutlich jünger und deutlich älter sind, als wir es gedacht haben. Wir haben so gedacht, das sind so Leute 40 plus, die sich da anmelden. Und oh, schau, es sind Leute zwischen 30 und 60, die sich da anmelden. Ende 20 bis 60. Und ich hoffe, dass wir, Martin, ich erlaube mir zu sagen, dass du der bisher älteste Teilnehmer bist, aber absolut young at heart. Und die Leute, die echt an den Lippen gehangen haben, als du da deinen Purpose-Call hattest. Und viele sich bei dir was abgucken, nicht nur bei dem Thema. Und du dir aber auch bei den Jungen was abguckst. Dann sind wir sehr weiblich. Das heißt, wir haben immer mindestens die Hälfte Frauen bei unseren Programmen, was wiederum dazu führt, dass auch Männer, die eher extrovertiert sind und auch Frauen, die extrovertiert sind, sich dort eher zurücknehmen und sagen, hey, Man braucht ja gar nicht seine Ellenbogen ausfahren, man muss nicht zu jedem Thema was sagen, man kann es auch mal andere Leute sagen lassen. Also der Anteil der Personen, die wenig sagen im Vergleich zu denen, die viel reden, ist nicht so hoch, der Faktor, wie der sonst üblich ist. Die Menschen machen sehr auf, bringen sich ein. Dieses Lernen voneinander ist ein großer Aspekt. Und es ist eben jetzt eine Community entstanden aus den ersten 4 Jahrgängen. Wenn jetzt der 5. Jahrgang dazukommt, werden es über 100 Leute sein. Und wir sind jetzt schon zur Hälfte wieder voll, aber freuen uns über weitere Bewerbungen. Haben auch schon, werden jetzt auch bald die Termine für den 6. Durchgang, der im Frühjahr anfängt, rausgeben und freuen uns, wer... Ja, schaut vorbei bei uns auf newworkmasterskills.com. Da gibt es einen extra Reiter oder schreibt uns gleich eine Mail an hello@newworkmasterskills.com. Freuen uns sehr über eure Bewerbung. Freuen uns sehr über Menschen auch, die aus dem Themenbereich Marketing, Werbung, Kommunikation, Agenturen kommen. Wir haben immer mindestens 2-3 Leute aus Agenturen dabei, aus Marketing-Leute dabei. Das sind immer Menschen, die sehr viel mitbringen, auch gewohnt sind, Ideen zu teilen und deswegen freuen wir uns, wenn wir aus eurer Community da auch Leute bekommen.
Als aktuelle Teilnehmer kann ich das nur bestätigen, absolute Booster und erweitert deine Horizonte.
Und für alle, die interessiert sind, gibt's die Links natürlich nachher auch in den Shownotes. Genau. Ja, eine andere Erfolgsgeschichte, Michael, ist ja euer Podcast. Na, Christoph Magnussen und du, ihr macht es seit einigen Jahren, fast 400 Folgen, hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, on the way to new work. Was sind denn so deine wichtigsten 3 Learnings nach dieser großen und dieser erfolgreichen Geschichte? Ich glaube, auch einer der erfolgreichsten Wirtschaftspodcasts, glaube ich, immer wieder, oder?
Ja, wir sind, also als wir angefangen haben, haben wir es auch mal unter die Top 10 aller Podcasts mit ein paar Folgen geschafft. Wow. Die Zeiten sind vorbei. Wir gehören auf jeden Fall zu den Top-Karriere-Podcasts und auch zu den, sagen wir mal, Top 30, 40, 50 Wirtschaftspodcasts. Da gibt es mittlerweile über 1000 allein in diesem Wirtschaftssektor. Und ja, die Learnings, das Hauptlearning, was ich habe, ist, es ist einfach geil, sein Leben lang neugierig zu bleiben. Das ist, glaube ich, mein oberstes Learning, weil ich in jeder Folge, die ich mache und die ich aufnehme, was mitnehme und was mich weiterbringt. Ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich Christoph auf die Bank des Gastes gesetzt, zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Antonia. Und obwohl ich sie schon so lange kenne, ich ja auch Kunde bei denen war und bin, mit Christoph so viele Folgen aufgenommen, trotzdem da saß und denke, oh, ich bin in der Stunde 10 Minuten, das war nicht eine Sekunde langweilig. Also neugierig bleiben ist ein großes Learning. Dann auf jeden Fall versuch auch Dinge von Leuten zu lernen, wo du glaubst, du kannst gar nichts lernen. Also wir hatten mal einen Biologen und der danach noch eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht hat, so ein ganz junger Typ, der uns so geflasht hat, den haben wir als Tramper mitgenommen. Und der hat uns dann eine Geschichte erzählt, die so großartig war, der hat mit Freunden zusammen, also der lebte von 2000 Euro im Monat, hat aber mit Freunden zusammen und Investoren ein Haus gekauft, was sie dann dem Haus selbst geschenkt haben. Das Haus gehört sich selbst. Ich sag, habt ihr euch das ausgedacht? Nee, das gibt's schon so 100 Mal in Deutschland und jetzt auf 100 Jahre ist die Miete bei 6 Euro garantiert. Also Dinge von Leuten zu lernen, von denen du glaubst, du kannst gar nichts lernen. Das ist wahrscheinlich das zweite Learning. Und das dritte große Learning ist, Menschen aus der ganzen Welt sehen sich danach, dass wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, weiter verbessern, nicht stehen bleiben. Und das gibt mir wahnsinnig viel Hoffnung. Und deswegen werde ich diesen Podcast auch noch ganz, ganz viele Jahre machen. So lange mehr als Christoph und ich zuhören.
Cool. Ja, das wäre schon fast ein gutes Schlusswort, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Nämlich, welchen Tipp gibst du denn unseren Hörerinnen und Hörern, Michael, welchen Tipp gibst du denen denn mit auf ihrem Way to New Work?
Also für all die jetzt das quasi dieses Buzzword zum ersten Mal sich in so eine 3-4 Stunden lang angehört haben und sagen, okay, ich will da mal reinforschen, gebe ich den Tipp, bei sich selbst anzufangen, nicht darauf zu warten, dass der Arbeitgeber irgendwas macht, und bei sich selbst anfangen kann so ein Selbstreflexionsmonat sein, wo man sagt, ich gucke mir mal genau an, wo ich gerade stehe. Clifton Strength Finder haben es schon 30 Millionen Menschen gemacht. Das mal zu machen, kann man auch ohne Coach sich angucken. Da lernt man ganz viel über sich, weil man in diesem Auswertungsbericht auch die Blindspots erklärt kriegt. Also was kommt mit meinen 5 bis 10 herausragenden Stärken? Was kommen da für Blindspots mit? Mal die Freunde fragen, wo siehst du mich eigentlich? Warum bist du eigentlich mit mir befreundet? Die Kollegen fragen, was magst du an der Arbeit mit mir? Wo siehst du Potenziale, was ich anders machen kann? Das ist ein guter Einstieg.
Toll, vielen, vielen Dank. Nicht nur für die Beantwortung dieser letzten Frage und für den tollen Tipp, sondern für das ganze Gespräch. Michael, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch vieles mitgenommen. Das mit der Neugier kann ich nur teilen. Also das ist für mich einer der größten Antriebe, ist neugierig zu sein und neue Dinge lernen zu dürfen. Jeden Tag, das ist was ganz Tolles in unserem Job. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute.
Vielen Dank, Michael.
Ich danke euch beiden. Ich danke euch beiden, lieber Martin, lieber Michael. Ich bin wahnsinnig begeistert von euch beiden. Ich verfolge euch ja schon eine ganze Reihe, auch bevor wir uns kennengelernt haben. Und das, was ihr da in den 40 Jahren aufgebaut habt, ist eine spektakuläre Geschichte. Wir werden nächstes Jahr 20. Ob wir die 40 schaffen, weiß ich nicht. 40 Jahre in dieser Branche ist wirklich großartig und alles, alles Gute zu dieser Zahl und geht euren Weg weiter. Ihr seid da die eine der starken Kräfte im Süden mit großer Stahlkraft. Und mir hat das Gespräch auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Martin, aber auch an dich für Co-Hosting als Premiere. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das können wir öfter machen.
Ja, genau. Sehr gerne.
Absolut, ja. Alle Links, die so genannt wurden, packen wir in die Shownotes rein. Dann sind wir am Ende der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wieder ein paar interessante Insights mitgenommen und würden mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, die Paletten müssen vom Hof. Bis dahin, alles Gute. Am Mikrofon waren
Martin Süßmuth
und Michael Frank.
Die Paletten müssen vom Hof ist eine Podcast-Produktion der